Ich habe für diesen Gottesdienst heute einen Psalm ausgesucht. Psalm 32. Gut, wenn Sie eine Bibel dabei haben, wenn Sie mitlesen können. Das ist ein ganz wichtiger Psalm, überschrieben vom Segen der Sündenvergebung. Der zweite Bußpsalm. Passt ja jetzt in diese Zeit, wo wir das Leiden von Jesus gedenken, ganz besonders, wo wir uns vorbereiten, um das zu verstehen. Eine Unterweisung Davids. Wohl dem, das heißt, dem kann man gratulieren. Der hat's große losgezogen. Das ist ein gemachter Mann, sagt man. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind. Dem die Sünde bedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Jetzt erzählt der David von sich, das ist ein Zeugnis, denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten zur Zeit der Angst. Darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an sie gelangen. Du bist mein Schirm. Du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Seid nicht wie Rosse und Maultiere, die ohne Verstand sind, denen man Zaum und Gebiss anlegen muss, sie werden sonst nicht zu dir kommen. Der Gottlose hat viel Plage, wer aber auf den Herrn hofft, den wird die Güte umfangen. Freut euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jauchzt alle, ihr Frommen. Ich habe in meinem Leben viel Schönes erlebt. Aber zu den schönsten Dingen gehörte das Bibellesen mit jungen Leuten. Jugendbibelkreis. Ach, was war das schön. Das habe ich mir gar nie nehmen lassen. Da wollte ich dabei sein. Und da haben wir miteinander einfach die Jesusgeschichten gelesen. Und die jungen Leute waren so gepackt. Es war so eine lebendige Gebetsgemeinschaft. Und das ist so wunderbar, wenn man junge Leute begleitet, wie sie im Wort Gottes fest werden. Und eines Tages schrieb einer aus dem Bibelkreis einen Brief. Das war natürlich klug von dem Burschen, dass er einen Brief schrieb. Er hat natürlich nicht den Mut gehabt, mir das persönlich ins Gesicht zu sagen. Da war er zu feige. Und dann hat er geschrieben, ich möchte nicht mehr in euren Kreis kommen, denn ich habe eure Methode durchschaut. Ihr redet mir eine Schuld ein, ihr redet mir eine Schuld ein und ich habe doch gar keine. Das ist euer Methode. Ihr macht den Menschen zuerst klein, ihr demütigt ihn und am Ende verkündet ihr ihm eine Vergebung, nach der gar niemand gefragt hat. Ich brauche das nicht. Ich bin ein guter Mensch, ich mache alles recht im Leben und ich gehe fröhlich ohne Jesus und ohne euer Reden durchs Leben. Und er hat auch noch einen Vergleich gebraucht, das ist wie beim Tunnel. Wenn man reinfährt, wird's dunkel, wenn man rausfährt, wird's hell. Ihr redet zuerst einem die Schuld ein und am Ende redet er einem die Vergebung ein. Hört doch endlich auf mit eurem christlichen Quatsch. Und inzwischen ist ein ganz großer Mann beim Fernsehen und taucht immer wieder auf bei den Nachrichten und gibt die Börsenberichte. Er hat das große Los gewählt. Ich habe unzählige Leute gesprochen, die gesagt haben, Mensch, Schuld, das ist doch nicht das Thema, das man heute noch in den Gottesdiensten behandeln kann. Wir sind doch moderne Menschen, wir leben doch nicht mehr im finsteren Mittelalter. Und die Psychologen haben nach Sigmund Freud gesagt, das ist natürlich ein Unfug, wenn man den Menschen Schuld, das haben wir bei uns immer, einredet. Die haben das normalerweise gar nicht. Sondern das redet man denen ein, lass doch die in der einfach so, wie sie sind, der eine ist so, der andere ist anders, und ist gut, leb du in deiner eigenen Art weiter. Von Schuld? Nein, Schuld gibt es nicht. Sei stolz auf dich, nimm deine Gaben an, freu dich deines Lebens, und Schuldgefühle hemmen doch nur deine Persönlichkeitsentwicklung. Ist doch klar. Und dein Selbstbewusstsein. Du musst den Leuten immer sagen, ihr seid gut, schreibt es auf deinen Spiegel. Wenn du morgen drauf schaust, ich bin der Beste, ich mache alles richtig, geh fröhlich durchs Leben. Was hilft denn das? Und dann pack doch die Aufgaben an. Mensch, was ihr in der Kirche macht, über solche Dinge da, so gebeugt daherzusitzen, Buße zu tun, Kopf in den, auf den Boden. Pack doch die Weltaufgaben an. Wir können doch die Welt verändern. Wir haben das Potenzial als christliche Gemeinde. Wir bieten Lösungen an für die Politik, für den Frieden, für die Lösung der Sozialprobleme. Und was soll denn das dauernde Reden über die Versäumnisse? Mach dich frei aus der religiösen Enge, der Erziehung deiner frommen Eltern. Mach dich frei aus der pietistischen Gemeindeart, wo du lebst. Das sind doch alte Relikte von längst vergangenen Zeiten. Wir leben doch heute in einer ganz neuen Zeit. Ich habe mir in meinem Gewissen nichts vorzuwerfen. Also lauter Sätze, die ich fortwährend höre bis heute. Mein erster Punkt. Tatsächlich ist Schuld die unheimlichste Last, die über der ganzen Menschheit hängt. Schuld ist die unheimliche Last, die über die ganze Menschheit hängt. Vor 4 Wochen hat der Spiegel, normalerweise lesen Sie den wahrscheinlich in der Gemeinde gar nicht, der Spiegel Titelgeschichte gemacht. Wissen Sie, was da war? Der Triumph der Sünde. Und dann hat der Journalist geschrieben, toller Artikel, die Sünde hat heute ein Imageproblem, wie sie sich darstellen will. Weil nicht mal in den Kirchen wird mehr über Sünde gesprochen. Und dann schreibt er, ich habe so eine tolle Bilanz noch nie gesehen, noch nie, seit man denkt, hat die Sünde so die Menschen beherrscht. Ob das die Habgier ist, doch nicht bei den Bänkern. Ob das der Egoismus ist. Ob das Wollust ist. Vergnügen, was man sucht. In jeder Weise entlädt sich das. Und dann schreibt er am Schluss, weil die Kirchen nicht mal mehr von einem Gericht reden, und auch von keiner Hölle mehr, müssen wir in der Hölle leben, die wir uns selber bereitet haben. Also, die Sünde ist sehr wohl da, schreibt der Spiegel. Und wenn Sie einmal die Zeitungen durchblättern, in allen Zeitungen steht drin, wo heute das Übel da ist. Die Korruption, die Ausbeutung, das Unrecht, der Egoismus. Und dann wird gesagt, das ist bei den Jungen und das sind die Alten. Überall wird angeklagt, wird Schuld aufgezählt. Aber nirgendwo sagt einer, ich und meine Schuld. Und wenn Sie die Bibel aufschlagen, merken Sie, dass das ja nicht so ist mit finsterem Mittelalter und früher. Von den ersten Tagen an haben alle Menschen immer gesagt, was geht mich das an? Als Gott denn kein fragt, was ist mit deinem Bruder, den du totgeschlagen hast, sagt er ganz locker, flockig, soll ich meinem Bruder Hüter sein? Geht mich doch nichts an. Und er leugnet Schuld. Er sagt, ich habe mir doch nichts vorzuwerfen. Dabei hat er seinen Bruder Abel totgeschlagen mit den eigenen Händen. Und das ist bis in unsere Tage hinein nochmal ganz stark geworden, hat uns alle ja, geprägt. Wir leben in dieser Zeit und sind von diesem Geist der Zeit geprägt. Ich habe mir doch nichts vorzuwerfen. Sicher, jeder Mensch hat Fehler, sagen wir. Das ist die übliche Ausrede. Jeder Mensch macht nicht alles ganz richtig. Wir haben unsere Macken. Aber so im Großen und Ganzen stimmt das doch einfach. Und dann sagen wir, das Leben ist hart. Da darf man nicht zimperlich sein. Wo gehobelt wird, da fallen auch mal Späne. Bis das Gewissen aufwacht. Wann wacht denn eigentlich das Gewissen auf? Schuld kann kein Mensch erkennen. Das können Sie einem Menschen auch nicht einreden. Ich habe so viele Menschen getroffen, wo es offenkundig war, dass sie Böses taten. Immer abgeblitzt und haben nichts erreicht. Männer, die ihre Frauen betrogen haben, Ehebruch getrieben haben, konnten sie reden wie immer. Das ist doch gar nicht, das macht doch Spaß. Wenn junge Leute sagen, lass doch die Drogen weg, sagen die, aber alter Opa, halt deinen Mund, ich weiß, wie ich mein Leben selber führen muss. Wo kommt denn Erkenntnis der Schuld her? David sagt, wo die Hand Gottes auf meinem Leben liegt. Und wenn Sie mal wissen wollen, wie das überhaupt zugeht, das ist, wenn der Heilige Geist in Ihr Leben hineinleuchtet. In der Welt, da können Sie alles lesen und hören und mit Leuten diskutieren. Schulderkenntnis gibt's nicht. Schulderkenntnis haben Sie erst, wenn Sie unter dem Wort Gottes sitzen. Wenn das Wort Gottes in Ihr Leben hineingehen kann. Und der David, ist ja toll, dass er so ungeniert erzählt hat von seinem Leben. Also Gott sei Lob und Dank, dass wir nicht wie David unsere schrecklichen Fehltritte so offenbaren müssen, wie er mit Bathsheba. Aber selbst da, wo er den Uriah noch umgebracht hat, aus dem Weg geräumt hat, natürlich elegant, dass man es nicht merkt, und er hat gar kein schlechtes Gewissen. Wissen Sie, dass das ein Zeichen unserer Welt ist? Nirgendwo ein schlechtes Gewissen. Und das können Sie verfolgen. Lass mal einen Bericht von einem der größten Auschwitz-Mörder, der dann hingerichtet wurde, wie in dem Gerichtsurteil in Polen gesagt wurde, der hat überhaupt nichts empfunden. Er war nur unruhig, wenn man seinem Pferd was angetan hat. Aber Menschen, die hat eigenen hat überhaupt nichts angesprochen. Dass sie wissen, unser Gewissen, das kann man so manipulieren, dass gar nichts mehr anspricht. Aber der Heilige Geist ist im Wort Gottes drin. Das ist das Merkwürdige. Im Wort Gottes wirkt der Schafter. Und als der Prophet Nathan kommt und ihm bloß das zuruft, du bist der Mann, von dem er da gerade erzählt hat, von der Geschichte, die den David so erregt. Du bist es selber. Du hast übel getan. Der Geist Gottes muss uns das aufdecken. Wissen Sie, Ausreden gibt viel. Beim David ist ja ganz einfach, der hätte sagen können, die Bathsheba hat auch provoziert. Sie hätte den Vorhang besser zuziehen können, als sie sich gerade gewaschen hat. Und die Frauen müssen ja wissen, wo bei uns Männern die Sicherungen rausgehen und so. Man kann alle Ausreden bringen bei der Schuld und bei der Sünde und sagen, ich kann gar nichts dafür. Das sind eben die Zeiten. Aber wenn Gott in unserem Gewissen Schuld aufdeckt, wie sagt denn David? Übertretungen. Er nennt das Missetat. Wissen Sie, wir sagen, das Wort Sünde ist, ja sicher, das ist das Wort, aber das ist mit jedem Wort. Sie müssen es wieder hören, wie Gott die üblen Dinge in ihrem Leben aufdeckt und bei uns allem. Und dann erzählt der David, da ich es wollte verschweigen, haben wir alles probiert. Sage ich, eine schöne Sache, wenn man abends ins Bett geht und morgens aufwacht, und dann hat man Dinge vergessen. Aber mit der Schuld ist es so, dass man nachts aufwacht und nicht mehr schlafen kann. Wenn Gott einmal in unser Gewissen hineinleuchtet und wenn wir jetzt so zusammen sind, ist keiner von uns, dem nicht ganz viele notvolle Dinge vor Augen stehen. Wenn man so alt wird wie ich, dann erlebt man plötzlich nochmal Dinge aus der Kindheit, von denen man gar nie geahnt hat. War ich wirklich so zu meiner Mutter? Habe ich meinen Mitschülern so böse Dinge in den Kopf gerufen? Habe ich wirklich fremdes Gut an mich genommen? Ach, doch, es war so. Und dann, je mehr wir darüber nachdenken, was ist denn da passiert, als ich es wollte verschweigen? Verschmachteten meine Gebeine durch mein täglich Heulen. Wissen Sie, dass ganz viel der seelischen Traurigkeiten von der alten Schuld herkommt. Da kann man immer fröhlich lachen. Das alles belastet. Wir sehen es alles durch diese dunkle Erfahrung hindurch. Und jetzt muss ich Ihnen sagen, auch leider, unsere Seelenärzte können uns nicht helfen, wenn sie nicht geistliche Seelsorger sind. Denn das ist eine Not. Da können Sie zu jedem Gemeindeglied gehen, das verschwiegen ist, und sagen, kannst du mir im Namen Jesu Schuld wegnehmen? Ich leide unter einer Sache und ich möchte das los sein und das bekümmert mich. Ich werde nicht mehr froh, dass eine große Not, deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir. Und jetzt wissen Sie, warum viele Leute sagen, ich kann gar nicht mehr in einen Gottesdienst hineingehen. Wie oft haben uns das Leute beschrieben, neuesten Idee, die Nina Hagen, wie das ist, mit 14 Jahren und abgetrieben, sagt, ich, ach, was war Traurigkeit in meinem Leben. Wir brauchen Menschen gar nichts einreden, wir brauchen Menschen gar nicht anklagen, was wir anbieten sollten. Gespräche, Befreiung von alter Schuld. Weil das so wunderbar ist, weil das so groß ist, weil sie gar nicht ahnen, wie viele Menschen Vergebung suchen. Vom Spiegel nochmal. Noch nie haben Menschen unter ihren Schuldgefühlen so gelitten wie heute. Ihr Nachbar, der seit Jahren keine Kirche mehr besucht, weil er Gott los sein will, immer kommt wieder das Alte in Erinnerung. Und darum brauchen wir gar nicht anklagen, sondern bloß die herrliche Jesus-Vergebung verkünden und sagen. So eine schöne Geschichte erlebt mit einem jungen Mann. Es war eine Tragik, die Mutter ist mit 39 gestorben. Krebs, ein langes Leiden und ist der Älteste. War gerade knapp 14, aber weil die Mutter sich um ihn nicht mehr kümmern konnte, so ganz in den Alkohol abgerutscht. Und dann ging er einmal abends noch zu seiner Mutter ans Krankenbett und sagt, die Mutter sagt, ach, geh doch heute Abend, bitte nicht weg. Halt deinen Mund, schrie er sie an. Und 3 Tage später morgens sieht er seine Geschwister mit verheulten Augen rumlaufen und sagt, na, was ist denn los? Mutter ist gestorben. Und jetzt erzählt dieser junge Mann, das müssen Sie mal hören, wie so ein junger Mann das erlebt. Jetzt ist er total abgeglitten, hat nirgendwo mehr Halt gefunden, daheim sowieso nicht. Eine fromme Oma, eine Beterin, weg. Wurde Neonazi mit den Stiefeln. Und da war er stark in der Gruppe. Und eines Abends, da sind sie alle gekommen, die ganze Gruppe der Neonazis zur frommen Oma, die ist beim Frauenmissionsgebetsbund. Und sind 9 gekommen und die hatten einen Kühlschrank aufgemacht. Kein Vorwurf. Merken Sie sich das. Sie brauchen nie Menschen einen Vorwurf machen. Denken Sie an Ihr eigenes böses Herz. Bloß Liebe. Und sie fragt dann schließlich, wie die da so festbern. Warum seid ihr dann gekommen? Weißt du, Oma, meine Freunde glauben das gar nicht, dass es wirklich Jesus gibt. Und die Mutter erzählt, was erzählt sie? Wie sie als junges Mädchen gefangen war in bösen Dingen und Befreiung fand bei Jesus. Wie schwer das war, mit einem ungläubigen Mann verheiratet zu sein. Aber Jesus hat alles hell gemacht. Und dem Abend hat sich der junge Neonazi bekehrt. Wissen Sie, wo er heute in seiner Freizeit mitarbeitet? Beim Bibellesebund. Und ist dort bei evangelistischen Einsätzen. Weil das so groß ist, was er erlebt hat mit Jesus. Wenn man das ins Licht von Jesus bringt und nur Liebe, sie brauchen gar nie Menschen anklagen, sondern das ist so furchtbar, wenn Menschen ohne Vergebung durchs Leben gehen und gar nicht wissen, dass man Schuld loswerden kann. Das ist immer mein zweiter Punkt. Wie wird man Schuld los? Ist immer aufgefallen, es gibt in der ganzen Welt keine Religion, wo man Vergebung der Schuld finden kann. Sie können alle Muslimgruppen durchsuchen. Es gibt im Islam keine Vergebung. Es gibt im Hinduismus Bäder im Ganges, wo man sie untertaucht. Aber keine wirkliche Befreiung. Wenn Sie es mal hören von Hindus, die ein Leben lang mit ihrer Schuld durch die Welt gehen und niemand kann sie lossprechen. Im Buddhismus gibt es keine Vergebung von Schuld. Und dass auch Menschen, auch kein Psychologe kann ihnen Schuld vergeben. Das sagt, das hast du dir nur eingeredet. Du bist gar nicht schuldig. Das hilft ja gar nicht, weil sie es wissen, das stimmt doch gar nicht, was ich meinen Eltern eins angetan habe. Und das, was damals im Dunkeln und heimlich passiert ist und meine Gedanken und so, das ist doch Realität. Und deshalb ist es so wichtig, David sagt, da bekannte ich dir meine Sünde. Das ist so befreiend. Vor ein paar Tagen habe ich in einem Heft wieder gelesen, christliches Heft, das heute das Modeheft ist, mit Hunderttausenden von Auflagenzahlen. Wir wollen den Menschen nicht degradieren und von der Sünde reden. Der Teufel hat uns degradiert. Und wir sind im Dunkeln. Und der Einzige, der uns retten kann, ist Jesus. Wir wollen die Dinge beim Namen nennen. Und wir wollen wieder davon reden, wie das Wort Gottes davon spricht. Das Herrlichste, wenn wir das sagen, es gibt Vergebung, da wo ich es bekenne, ausspreche, bereue, hasse und lasse. Denn ich merke auf einmal, dass mein ganzes Leben dadurch darunter leidet, dass ich mich von Gott abgewandt habe. Das ist, er sagt, das Sünde in der Anzahl. Es geht gar nicht um die Details, dass man nichts vergisst, auch die unbewussten Sünden. Dass ich ohne Gott lebe, dass ich dieses Leben wie ein Raub nehme und sage, ich lebe das selber und ich bin mein eigener Herr. Und du gehörst doch Gott. Der hat doch einen Plan für dein Leben, der hat dich doch gesucht, sondern nur geliehen. Und darum ist das so wichtig, dass wir diesen Schritt gehen und umkehren und sagen, Gott, ich will dich wieder haben. Heiland, ich brauche dich für mein Leben. Nichts mehr ohne dich. Und dann sagt das David, als ich meine Schuld bekannte, da vergabst du mir. Wissen Sie, dass Schuldvergebung sogar unbegreiflich ist? Beim David war es ja ganz furchtbar. Das in diesem Ehebruch gezeugte Kind starb ja sogar. Was soll man vergeben können? Dinge sind geschehen und was geschehen ist, radiert niemand mehr aus. Doch, Jesus, dieses Ungeheure, was am Kreuz von Golgatha verkündet wird, für deine Sünden in den Tod gegeben. Für wahr, er trug unsere Krankheit. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Wir kennen viele Prediger, leider auch in der Christenheit viele, die sagen, das wäre doch gar nicht nötig gewesen. Gott hätte doch auch so Schuld vergeben können. Haben Sie eine Ahnung? Wollen Sie, winzig kleines Menschlein, dem ewigen Gott, dem Herrn aller Herren sagen, wie Sünde besiegt werden kann? Sünde kann überhaupt nicht besiegt werden. Sünde ist ein Orkan, das ist ein Leichentuch, das über der Welt liegt. Da kann kein Mensch gegen Sünde ankämpfen. Wir sind ja wehrlos, wir werden von der Sünde überwunden. Und kaum haben wir Vergebung, tappen wir wieder rein, wenn nicht das Blut von Jesus für uns vergossen ist, uns frei macht von aller Sünde. Und das ist ganz wunderbar. Rausholt aus dieser großen Macht Sünde, Gottferne, aus der Lüge, aus der Unreinheit, aus der Habsucht und was alles ist. Er spricht heute so viel, wo man den Atommüll hintun soll, weil der immer weiter strahlt. Das ist ja genauso mit der Schuld unseres Lebens, es geht weiter. Und ich kenne viele alte Leute, die reden noch im Alter ganz bitter von dem großen Unrecht, das ihnen widerfahren. Meine Eltern, die haben mich nicht studieren lassen, weil ich ein Mädchen bin. Und meine Eltern, die waren immer ungerecht. Und das streut weiter, die ganzen Unrechtstaten. Und sie wissen das, wie das ist bei der Ehescheidung, sag mal, wenn es wenigstens eine gäbe. Das ist ja bis ins hohe Alter, dass man dauernd aufrechnet, was der andere Böses getan hat. Und damals vor 20 Jahren und dann war das Erbe. Die ganze, der Giftmüll strahlt weiter. Wahrscheinlich ist leichter, Atommüll zu entsorgen, als den Giftmüll der Sünde in unserer Welt. Wie das durch Generationen geht, dass sich Völker hassen und bekriegen, dass Leidenschaften herrschen. Und darum sagt der David, wohl dem die Sünde, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist, dem kann man gratulieren. Da hat das Große los. Ist deine Sünde vergeben? Stehst du jeden Morgen neu im Licht von Jesus? Dass du sagst, ich habe das Leben und ich kann mich nicht mehr verführen. Ich weiß, was das für eine unheimliche Macht ist. Und wenn du sie nicht vergeben hast, dann liegt sie noch auf dir und sie zieht dich in die Hölle hinunter. Du musst sie los sein. Sag, ja, alles hat er mir erlassen, alles kaum kann ich es fassen. Alle meine Schuld und Sünde trug er dort für mich auf Golgatha. Das Blut von Jesus, dem Sohn Gottes, macht mich rein von aller Sünde. Das ist die Kraft des Evangeliums. Und nur von dort kann man es bekommen. Und noch ein letztes. Also, ich habe davon gesprochen, die Schuld ist die unheimlichste Last, die über der Menschheit hängt. Und das andere habe ich gezeigt, wie wird man Schuld los? Noch ein letztes. Vergebung macht sicher und fest. Ach ja, ich weiß, aber man sagt, ach, die werden da verkrüppelt in ihrem Gewissen. Im Gegenteil. Wenn Sie Vergebung haben, was passiert denn dann? Dann dürfen Sie wissen, ich habe Gott zum Freund. Jesus ist bei mir. Wenn ich morgens zur Arbeit gehe, wenn ich die Aufgaben anpacke, wenn in meinem Leben Krankheit kommt, ich zur OP muss. Gott ist für mich, wer soll jetzt noch gegen mich sein? Jetzt haben Sie zum ersten Mal Sicherheit. Wollen Sie Ihre Lebenssicherheit wirklich in sich selber haben? sind ein Todeskandidat. Wenn sie ihre Sicherheit nicht haben in dem Heiland, der für sie einsteht und der sie trägt, in der Barmherzigkeit Gottes. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem soll ich mich fürchten? Und das sagt der David jetzt so schön. Weil ich Vergebung empfangen habe, weiß ich, jetzt kann ich beten zur Zeit der Angst. Er tritt für mich ein, wenn große Wasserfluten kommen. Ach, das kann doch nichts mehr machen. Die Wasser gehen immer über mein Haupt weg. Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten. Jetzt kann ich erst glauben. Wissen Sie, wo die Zweifel herkommen? Aus der unbekannten Sünde, weil ich es gar nicht fassen kann, dass ich, verlorener Mensch, von Gott so geliebt und getragen, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Wirklich, du darfst beten, Herr, leite mich. Ich sage immer in meinem Gebet so, wie ein Blindengaul. Ich bin so blöd. Leite mich auch, wenn ich Fehler mache, ich weiß gar nicht, aber dass am Ende dein Weg rauskommt. Ich will nicht störrisch sein. Bei den Pferden muss man dann noch Saumzeug in den Mund reinlegen, damit man sie zurückziehen kann, wenn sie scheu werden. Das ist ganz wunderbar. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Neulich in der Fernsehübertragung eines großen klassischen Konzerts, da hat der Dirigent ein Späßchen gemacht. Und er plötzlich mit seinen Armen stand er so da. Ein berühmter Dirigent. Und was noch mit seinen Augen? Das Riesenorchester geleitet über, der Einsätze gegeben. Wenn wir so sensibel werden auf die Weisungen unseres Herrn, was will er denn? Zum Glück haben wir es in der Bibel noch klarer. Da ist ja schon beschrieben, was Gottes Wille ist. Aber lass dich mit seinen Augen leiten. Sei kein störrischer Esel, kein scheues Pferd, wo die Triebe plötzlich durchbrechen. Nein, das lähmt nicht meine Selbstsicherheit, wenn Schuld im Licht Gottes aufgedeckt wird. Vergebung holt mich heraus. Aus der großen Lebensangst, aus der Unsicherheit, wo gehe ich hin? Wer steht für mich, wenn die Menschen gegen mich sind? Wer ist denn noch für mich? Es gibt keine andere Geborgenheit als bei Jesus und unter seinen Wundmalen für dich in den Tod gegeben. Und keine größere Freude als alle Schuld ist vergeben. Wir wollen beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass du es ins Licht stellst. Auch unsere unbekannte Sünde. Und verzeih uns, wo wir vor dir davongelaufen sind, wo wir drum herum geredet haben. Wo wir bloß von Gott gebafelt haben und nicht von deinem Blut gesprochen haben, das du für uns vergossen hast. Jetzt gib uns das rechte Zeugniswort auch, wenn wir mit anderen Menschen zusammenkommen, dass wir auch Seelsorger sein können, in den Krankenbetten, in den Trauerhäusern, wo so viele Menschen leiden unter der großen Schuld. Aber hilf uns, bewahre uns vor aller Heuchelei, sodass wir vor dir offen sind und unsere Schuld bekennen. Und danke, dass du uns groß machst als Sünder. Und dass du aus unserem Leben etwas Wunderbares machen willst, durch deine Gnade. Herr, verzeih uns allen Hochmut, allen Stolz, alle Eitelkeit, aber danke für die Gnade. Amen.